Ja, und ich begrüße auch unsere Zuhörer, die wir jetzt über Trema und übers Internet versorgen. Und wir wünschen euch auch einen wunderschönen Sonntag und genießt dieses immerhin schon weihnachtliche Wetter. Ist da nur noch 8 Monate, dann haben wir schon wieder Heiligabend bald. Und nehmt das Wort auf, ihr habt ja genügend Zeit heute, spazieren gehen kann man sowieso nicht. Also habt ihr Zeit, das Wort zu genießen und auch, ja, Erkenntnis und Weisheit draus zu ziehen. In Jesu Namen danke ich dafür. Amen. Der Titel der heutigen Predigt heißt In der Wüste. In der Wüste. Hier werden Reparaturarbeiten durchgeführt. Das finde ich gar nicht gut. Wir haben Gottesdienst und da muss das zurückbleiben. Kannst du dich bitte setzen? Wir machen da erst hinterher weiter. Das muss so weit gehen. Okay. Kleine Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Also, Wüstenzeiten. Wer mag schon gerne Wüstenzeiten? Nicht? In der Wüste, da gibt es irgendwas, was nicht da ist. Mangel nenne ich das mal. Und jeder kennt sie und jeder war schon mal drin. Und es gibt verschiedene Wüstenzeiten, die man vielleicht unterscheiden muss. Einmal, in die ich zwangsläufig gerate oder in die ich getrieben werde durch Umstände, die ich gar nicht beeinflussen kann. Kennt jeder, glaube ich, gell? Und in die ich freiwillig gehe. Bei Mangel denke ich vor allem an finanziellen Mangel, aber auch Verlust von Familienmitgliedern, Vater, Mutter, Kinder, Partner, Freunde. Wenn die versterben, ist das immer für uns auch ein Umbruch in unserem Leben. Und wir geraten dann, meine ich auch, schon in einigen Fällen, ich habe schon viele Begleitungen da auch seelsorgerisch durchgeführt, da ist manchmal eine sehr große Wüstenzeit, weil einfach jemand fehlt. Und in der Wüste ist ja auch Mangel an allem. Und trotzdem ist es ein wunderschöner Ort. Ich bin einmal in der tiefsten Sahara gewesen. Ich habe früher mal gesagt, den schicke ich in die Wüste, wenn ich jemand was Böses wollte. Das mache ich heute natürlich nicht mehr. Aus 2 Gründen. Einmal, weil ich Christ bin und ihm nichts Böses zufügen will, was aber gar nicht böse ist. Denn wenn man mal in der Wüste ist, ist es ein wunderschöner Ort. Ich habe noch nie den Sternenhimmel so intensiv gesehen wie in der Wüste. Wenn man nachts ohne Fremdlicht in der Wüste einhergeht oder sogar schläft und in den Himmel schaut. Es gibt nichts Schöneres. Die zweite Sache, die eben auch wichtig ist, wenn man freiwillig geht, ist es die eigene Entscheidung, in die Wüste bewusst zu gehen. Und das fängt eigentlich an schon, indem man irgendwas loslässt. Und da wir alle individuell sind und individuelle Gedanken haben und Lebensumstände, kann sich jeder jetzt ausmalen, was er davon mitnimmt. Und auch von dem, was wir später sagen und später hören über die Bibel, was die dazu sagt, über Wüste. Das ist übrigens ein Riesenthema, wenn wir in die Bibel schauen. Das Wort Wüste ist sehr oft verwendet und es waren viele Leute in der Wüste. Ich will nur, wie viel? 3 will ich nur herausführen, 3 herausnehmen. Es kommt immer darauf an, ob man das erste Mal in der Wüste ist. Und das ist etwas, wo man dann eigentlich gar nichts versteht, weil man denkt, was ist jetzt mit mir los? Und wenn man die wiederholten Male hat, darum geht es auch heute in dieser Predigt. Und da gibt es, wenn man zum ersten Mal in die Wüste kommt, da gibt es etwas, was ganz wichtig ist, was ich auch eigentlich überlebt habe, die, wenn du dein Leben Jesus gibst, also wenn du errettet bist und du denkst, du bist eine neue Schöpfung, dann erwartest du ad hoc, dass etwas passiert. Und das ist in vielen Fällen gar nicht der Fall. Und dann sind die Leute so, dass die sagen, was soll das eigentlich? Es tut sich ja sowieso nichts, wird noch schlimmer. Und ich habe in dieser Zeit sogar noch eine Wüstenzeit, wo der Teufel noch ganz bewusst reinhauen kann. Und das ist es ganz besonders wichtig, dass man für junge Christen betet, dass sie standhaft bleiben und dass sie wirklich von Gott hören und dass sie das Wort lesen und geführt werden. Vielfach ist es ja so, wenn man sein Leben übergibt, dann denkt man, jetzt kommt so eine Art Sterntaler-Mentalität. Ich hebe meine Schürze und dann fallen da die Goldmünzen rein oder wie geht das Märchen so ähnlich, glaube ich nicht. Das ist doch Sterntaler, nicht? Und das ist ja gar nicht der Fall. Wenn man einfach nur da sitzt und nichts tut, ist es wie ein Schaukelstuhl. Du bewegst dich, aber du kommst nicht voran. Und wenn man wirklich was bewegen will, dann muss man auch da schon in ganz kleinen Schritten lernen, was Gott einem aufträgt und was man wirklich umsetzt und dann auch dran bleibt. Und das ist etwas, wenn man da nicht
in der Wüste dann, in der Wüste des Erstgeschehens als junger Christ, ich weiß, wovon ich rede, mir ist das auch passiert. Und da habe ich gedacht, was ist jetzt eigentlich los? Ich habe gedacht, das ändert sich und es hat sich sogar noch verschlechtert. Ich war nicht in schwierigen Umständen, aber ich habe gemerkt, hey hoppla, irgendwas passiert. Und dann ist da noch jemand, der mich heiß und kalt duscht, gell, weil ich irgendwas nicht will. Und dann merkt man sehr schnell, wo Gott ist und was er will. Und dann ist auch bei mir geschehen keine Rebellion mehr da. Und dann bin ich sehr gut mit der Wüste fertig geworden. Und dann habe ich auch die Veränderung gespürt. Ich sagte, drei Personen haben wir. Der eine bin ich. Ich habe Veränderungen durch sehr viele Wüstenzeiten erlebt. Meine schlimmste Zeit war von 1988 bis 2008. 1988 habe ich meine Steuerkanzlei in Hamburg verkauft und 2008 bin ich zum Pastor ordiniert worden. Und dazwischen könnt ihr euch überlegen, was da alles passiert ist. Da bin ich sehr oft in der Wüste gewesen. Meine schönste Wüstenzeit, ihr habt richtig gehört, waren die zwei Jahre, die ich auf einem 30.000 Quadratmeter Grundstück mit zwei Häusern ganz alleine in Spanien verbracht habe und wirklich zu mir gefunden habe. Und es gab kein Handy, kein Fernsehen. Ich konnte nur Briefe schreiben. Ich habe gerade mit der Wurfantenne mir ein bisschen Radiomusik reingeholt. Aber ansonsten hatte ich wirklich nur die Arbeit, die ich da erledigen musste. Ich habe mit der Natur gearbeitet. Es waren Feigen, Oliven, Trauben, Mandeln und ein riesengroßer Gemüsegarten. Den musste ich versorgen. Ich habe dann gleichzeitig natürlich auch noch mein Wissen als Steuerberater einsetzen können. Ich habe Grundstücke verkauft und zugekauft, die eben mit dazukommen mussten. Und das war wirklich eine Zeit, die ich sehr genossen habe und die eigentlich, glaube ich, wegweisend für mein späteres Leben auch war. Es folgten dann aber, 2008 habe ich gleich die Gemeinde gegründet und wir hatten da beginnend natürlich anfangs eine finanzielle Wüste. Dann hatten wir zwei Räume, die auch bezahlt werden mussten und wir hatten eigentlich so sonntags auch immer 11, 12 Leute, aber in der Woche waren eben die Leute da, die Lebensmittel abholen. Das ist ja auch sonst so. Wir sind eine Gemeinde in anderer Zusammensetzung und die trifft sich halt Essen am Samstag oder wir fahren zu den Leuten Essen auf Rädern oder die stehen vor der Tür, holen Lebensmittel ab. Und das sind eben die Menschen, die bei uns zum Thema Gemeinde auftauchen. Ja, 2014 haben wir dann hier die Leibestraße gegründet, haben auch die Gemeinde mitgenommen in ein Flair, was ich sagen möchte, was ich immer feststelle, was nicht gerade einladend ist für eine Gemeinde. Und ich kann gut vorstellen, wenn Leute mal kommen und sagen, was ist das für eine Gemeinde, da muss ich nicht wieder hin. Aber hier gibt es das Wort Gottes pur und das, finde ich, ist das Wichtigste. Und da stört mich nicht das Umfeld, sondern da bin ich gewiss, dass das Wort etwas bewirkt und dass es nicht leer zurückkommt zu uns. So, das war der erste. Der zweite ist nicht, das ist ein eingeschobener, der fällt noch unter 1a. Bruce Wilkinson hat dieses Buch geschrieben und das ist eigentlich der Schritt vor der Errettung, Errettung und dann in Schritten, wie weit die Geschichte eines großen Traumes geht. Und er spricht hier vom Schöpfer der Träume und das meint er ist also sicherlich, damit meint er Gott. Ja, die Geschichte vom gewöhnlich, der Mensch heißt gewöhnlich, ist auch ihre Geschichte, also unsere. Der Schöpfer der Träume hat auch ihnen einen großen Traum geschenkt. Bruce Willis ermutigt sie, mit diesem Glauben und seiner Auslegung das gewöhnlich zurückzulassen und ihre Ängste zu überwinden. Und das ist letztlich ja das, was wir in Wüstenzeiten haben. Und dazu kommen wir noch. Er schreibt, das ist ein kurzer, es sind 5 Seiten über die Wüstenzeiten da, und er ist dann vorangegangen und hat dann nichts mehr gehört von Gott. Und dann sind ihm auf seinem Weg eben aus dieser Wüste raus, sind ihm Menschen entgegengekommen. Die haben zu ihm gesagt, geh da bloß nicht weiter, das sind Riesen und das ist ganz anstrengend und da wirst du sowieso nichts. Dreh um und kehr um mit uns, denn da wirst du sowieso nichts erledigen können. Und das ist ja genau das, was wir auch erleben, dass wir diese Wüstenzeit, wo Leute, die keine Ahnung vom Glauben haben oder gar keinen Glauben haben, uns beeinflussen wollen, weil sie einfach nicht selbst in die Schwierigkeiten kommen wollen, dieses Wort mit 7 Siegeln, wie die Bibel ja auch heißt, zu verstehen. Und wir können sie nicht verstehen, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind. Wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, dann verstehen wir die Bibel. Ich weiß, wovon ich rede, bei mir war das so. Ich habe in Kirchen gearbeitet, im Kirchenvorständen von der evangelischen Kirche. Ich habe im Kirchenchor gesungen, aber Jesus war nicht dabei. Und sonntags habe ich gedacht, hoffentlich ist bald Schluss, ich habe Hunger. Und bin ganz ehrlich. Und heute freue ich mich auch für den Gottesdienst, egal wo er ist, wie er aussieht. Ich freue mich auf das Wort unter die Menschen zu bringen. Und jetzt machen wir weiter in der Wüste. Der zweite, der wirklich in der Wüste war, ist Jesus. Er ist 30 Jahre lang, ist er ausgebildet worden. Und dann hat er 3 Jahre gewirkt auf Erden, bis er auf Golgatha gekreuzigt worden ist. Und er ist vom Geist Gottes in die Wüste geführt worden. Also Gott hat ihn, ist ja der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, hat ihn in die Wüste geführt. Das müssen wir uns mal überlegen, dass auch von Gott Dinge, Zeiten bei uns eben stattfinden können. Und da ist natürlich jemand gekommen, der hat gesagt, oh, ist eine günstige Gelegenheit. Ich weiß ja, wenn ich den gleich im Anfang kille, dann habe ich Ruhe, dann kann das, was der Teufel ja weiß, an Plan nicht ausgeführt werden. Und hat Jesus dreifach versucht, kennen wir alle. Und die Versuchungen, die sind vom Teufel. Und Jesus hat widerstanden, aber es war schwierig, weil er schwach war. Er war ja in der Wüste, er hat gefastet, er hat nichts gegessen und nichts getrunken. Also er hat den Mangel gehabt und da wäre es leicht gewesen, aufzugeben und den Dienst zu quittieren. Und ich sagte schon, Jesus hat 30 Jahre, ich bin bewusst auf die lange Zeit, 30 Jahre ist eine lange Zeit. Ich bin knapp über 30 Jahre jetzt in Bayern. Lange Geschichte, wie ich aus Spanien von diesen 30.000 Quadratmetern hier nach Bayern gekommen bin, als Hamburger oder ich sage ja sogar Wikinger. Und wenn wir eben in andere Zeiten in der Wüste denken, dann haben wir im Alten Testament einige, die ich jetzt gar nicht aufführen will, die alle auch in der Wüste waren. Wir haben letzten Sonntag über David gesprochen, der mit seinen Männern eben geflohen ist und hat auch in der Wüste trainieren müssen. Und jetzt fragen wir uns mal heute. Wir werden konfrontiert mit Wüstenzeiten und das führt zu Veränderungen. Und Veränderungen mögen wir nicht so gerne. Sind wir doch ganz ehrlich. Wer mag schon Veränderungen? Wir müssen dann, wenn wir uns verändern wollen, müssen wir uns vielleicht sogar unsere Comfort Zone, wie das so schön auf Englisch heißt, unseren Komfortbereich, wo wir uns ja so wohlfühlen, gell? Stell dir mal eine kuschelige Wohnung vor und das Kaminfeuer brennt und draußen ist Regen und Schnee und du musst mit deiner Katze oder mit deinem Hund raus und sagst, so will ich nicht, gell? Also so fühlt man sich auch, wenn man eben in die Wüste geschickt wird und mit dieser Zeit konfrontiert wird. Und wir haben aber auch das dazu, dass diese Zeit in der Wüste zu Veränderung führen muss. Und da ist die Frage wiederum, nehmen wir sie an oder lehnen wir sie ab oder noch schlimmer, wehren wir uns sogar dagegen. Und dann müssen wir uns fragen, wer schickt uns in die Wüste? Wie bei Jesus haben wir uns schon festgestellt, aber wer schickt uns? Und wir haben einen Bibelvers, den ich euch vorlesen möchte, im 2. Korinther 10 und Vers 13, der in einigen Bibelübersetzungen immer noch falsch zum Ausdruck gebracht wird. Ich lese euch mal die richtige Version vor. Ich habe die neue Genfer Übersetzung. Hier sprechen wir von Gott, der die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nichts über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, aus dem ihr die Probe bestehen könnt. Prüfungen und Tests. Das ist etwas, was dazu führt, dass du in die Wüste gehst. Diese falsche Übersetzung, die früher da war, in dieser Korinther Bibelstelle war von Versuchung die Rede. Und das ist falsch. Gott versucht uns nichts. Und ich habe die 2017er Bibelübersetzung von Luther dabei. Es ist immer noch im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Es ist schlichtweg falsch. Gott kann uns nicht versuchen. Wir sprechen das auch im Vater unser, wenn wir es hier beten, nicht so aus. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Das ist doch das. Versuchung kann nur der Teufel. Und das ist etwas, wo wir uns klar sein müssen, dass diese Fassung, die ich eben vorgelesen habe, von Prüfungen und Tests führt. Aber sie führt in die Wüstenzeit. sie führt zu Mangel, weil Gott uns testen will, ob wir für das, was kommt, überhaupt fähig sind, das zu auszuhalten, sage ich mal. Okay? Und dann müssen wir uns doch fragen, wir können, was hatte ich gesagt, wer schickt uns in die Wüste? Gott. Und da kann dann der Teufel wie bei Jesus dazukommen, aber wir selbst können uns auch in die Wüste schicken. Durch falsche Entscheidungen und durch Dinge, die wir selbst entscheiden müssen, die falsch sind. Und dann geraten wir plötzlich in eine Zeit von Mangel oder Entbehrung. Die dritte Person, über die wir uns heute dann beschäftigen, ist Mose. Mose, da schauen wir, Conny wird uns gleich im zweiten Mose, im Exodus, wird sie uns die Bibelverse vorlesen. Und er ist ja von Gott ausgesucht für die Wüste. Gell? Überleg mal, was er gemacht hat. Gell? Und die Bibelverse kriegen wir etwas später. Und jetzt kommen wir zu Grundsätzen. Das Wagnis, mit Gott in die Zukunft zu gehen, darauf können wir uns nur einlassen, wenn wir tief in uns wissen, dass er schon in Vergangenheit bei uns war und auch in der aktuellen Situation in der Gegenwart da ist. Das müssen wir alle nochmal immer wieder überdenken. In wie vielen Situationen hat uns der gnädige Gott über dir Flügel bereitet, singen wir auch Psalm 91. Wie viele Fälle hast du schon in deinem Leben? Ich kenne viele. Ich habe sie viele davon aufgeschrieben. Und manchmal, wenn ich mein Tagebuch vor 20 Jahren lese, dann sage ich, boah, das hat er wirklich gemacht. Gell? Und hat ganz grandiose Dinge hat er in meinem Leben schon getan. Und das ist aber so, ich kann mich auf die Zukunft nur einlassen, wenn ich tief in mir weiß, dass er schon in der Vergangenheit da war. Und dazu kommen wir auch noch, das werde ich noch weiter auseinander pflücken. Im Spannungsfeld von gestern, heute und morgen ist die Erinnerung unserer Seele daran die Voraussetzung, um Schritt für Schritt ins Unbekannte hineinzugehen. Um es zu wagen, diesen Schritt in das Unbekannte zu tun, denkt dran, Unbekanntes ist immer Comfort Zone, ich verlasse das Wohlbehütete, ich denke gerade an so ein Baby, das also aus dem Mutterleib kommt und plötzlich ist es eisekalt, da drin war es schön warm, es fängt erstmal an zu schreien. Gell? Das ist auch so ein, da verlässt, oder ein Vogel kommt aus dem Ei, plötzlich steht er da und dann ist da ein großer Vogel, der ihn fressen will. Und das sind alles so Dinge, wo man plötzlich in etwas hineingeschubst wird, wo man da steht und sagt, boah, da muss ich wirklich etwas tun und ich muss etwas tun, um glauben zu können. Glauben zu können. Und da liest Conny uns jetzt den Psalm 103, die Verse 1 und 2 vor.
Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Da ist es. Okay? Das ist ein Riesengrundsatz, den wir immer wieder uns vor Augen führen müssen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oft sind diese Schwellenzeiten, wo es in die Wüste geht oder aus der Wüste heraus, sind durch Übergänge gekennzeichnet und die haben uns geprägt von inneren und äußeren Herausforderungen, die auf uns zukommen. Innere, die wir in uns erledigen müssen, aber auch nach außen. Das sind Kämpfe, das sind Fragen, das sind Zweifel. Und bevor wir in ein neues Land, was Gott ja sagt, später geht der Weg durch die Wüste. Wenn wir in das neue Land wollen, Mose, Josua, gell? Israel, Land, wo Milch und Honig fließt. Und bevor sie in dieses Land eintreten, geht der Weg durch die Wüste. In solchen Wüstenzeiten, in denen unser Glaube herausgefordert wird, gehen wir gerne auf Illusionen ein. Illusionen, eine neue Gottesbegegnung sei ja ganz einfach. Und dann denken wir, wenn wir aus dem Alltag aussteigen könnten, eine ruhige Phase hätten und unser Leben unterbrechen, dass es also entspannt ist. Die To-Do-Liste ist längst abgearbeitet, die Fenster sind geputzt und der Keller ist aufgeräumt. Sollten wir mal machen. Ne? Dann denken wir so, jetzt habe ich den Kopf frei und dann kann ich mich mit Gott auseinandersetzen über den Kampf aus der Wüste raus. Und wisst ihr, was ist?
Gott begegnet gerade den Menschen im Überlebensmodus. Wenn es um Tod oder Leben geht, dann sagt er so, komm her, jetzt will ich, dass du das machst. Und dann hast du überhaupt keine Lust dazu. Dann kommt als erstes, habe ich noch nie gemacht, wie soll ich das schaffen? Ja, ich doch nicht. Bin ich der Richtige, der gefragt ist? Reinhard Bonnke ist dreimal von Gott gefragt worden. Geh nach Afrika, predige das Evangelium und Millionen von Menschen werden selig werden, wie es ja bei Luther heißt, werden Jesus annehmen. Da hat er gesagt, kannst du nicht jemand anders fragen? Hat Reinhard dann gesagt. Und da hat Gott zu ihm gesagt, du, ich war schon bei zwei, du bist der Dritte, gell? Also bitte. Und da hat er gesagt, ich mach's, gell? Das ist etwas, wo wir gerade in Momenten, wo wir vielleicht gar nicht daran denken, von Gott angetrieben werden, etwas Neues zu beginnen, was ja gar nicht auf unserer Agenda steht. Wir müssen erstmal Jesus natürlich kennenlernen, sonst verstehen wir ja sowieso nichts. Wenn wir Jesus kennen, dann verstehen wir es. Und die innerlichen und äußeren Herausforderungen, die sind immer da. Und wenn wir mitten in einer Wüstenzeit sind, dann wartet Gott darauf, uns neu zu begegnen. Erst dann wird er uns neu begegnen. Und das ist ja das, was wir gleich im Vers von Mose lesen. Jeder Mensch hat die Sehnsucht, von Gott zu hören und eine Begegnung zu haben. Kann ich da mal ein Amen hören?
Amen.
Ist doch so. Wir jedenfalls als Christen. Für mich ist es so, ich freue mich darauf, wenn Gott zu mir spricht. Manchmal sage ich, boah. Und wir werden gleich hören, was Mose dazu gesagt hat. Wir haben gerade in Wüstenzeiten, und das beschreibt der Wilkinson so schön, in Wüstenzeiten manchmal den Eindruck, dass wir gar nichts von Gott hören. Wir sind zwar bereit aufzunehmen, aber er spricht nicht zu uns. Dann sollen wir so weitermachen wie vorher. Wir sollen einfach das erledigen, was wir vorher aufgetragen haben und sollen einfach überlegen, wie kann es weitergehen, erwartungsfroh hinzuschauen und eben auf neue Anweisungen zu achten. In solchen Phasen, da, wenn wir Gott nicht finden, ist es wichtig, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Und in einer solchen Dürrezeit müssen oder sollen wir wissen, dass es immer noch nicht die Endstation ist. Wir bauen Psalm 23, wir wandern im finstern Tal und wir bauen dort kein Haus. Wir wandern im finstern Tal und schau mal, das ist das Ende des Tunnels. Okay? Hier wandern wir durch das finstere Tal und da hinten ist das Licht. Da geht es weiter. Nicht umsonst hängt dieses Bild heute hier wohl. Gell? Kommen wir gerade. Die Dürre ist nicht die Endstation, hatte ich gesagt, sondern immer nur eine Durchgangsstation. Und dahinter, bricht euch dieses Wort ein, dahinter oder hinter, damit werden wir uns noch beschäftigen in dem weiteren Verlauf der Predigt. Hinter der Hoffnung der Erfrischung in Form einer neuen Begegnung, die wartet, wenn wir hinter die Dinge schauen. Hier hinter die Dinge, da wartet die neue Gottesbegegnung. Wir haben eine Seitenmalerei an der Wand, wo ein Tunnel mit einem kleinen Loch am Ende als Bild der Hoffnung hängt und das ist auszeichnet. Ja, Mose mitten in der Wüste. Wir kommen gleich zu dem Bibelvers, aber vorher noch ein paar Dinge, die einfach wichtig sind. Wir hatten bei Jesus 30 Jahre, bei Mose sind es 40 Jahre. Mose hat doch eindrücklich etwas erlebt. Interessanterweise ist Mose zum Zeitpunkt seiner prägenden und Gottesbegegnung bereits seit 40 Jahren mitten in einem gleichbleibenden Alltag, der darin besteht, die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters zu hüten. 40 Jahre lang. Ich komme gleich zu dem Leben, was er vorher hatte. Das ist für ihn doch die Wüste. Und es heißt, genau danach führte er sie. Und das sind die Veränderungen, die dann eintreten. Mose ist Veränderung gewöhnt und kennt das Extreme. Er lebte im Palast, als Nomade, in Reichtum und mittelloser Flüchtling, als VIP und als Nobody. Alles trifft für ihn zu.
Er durchlebte und durchlitt bereits in verschiedenen Formen den Alltag im Verlauf seiner jahrzehntelangen Hirtendaseins und hatte nicht die leiseste Ahnung, dass das immer noch nicht die Endstation ist, weil Gott nicht mit ihm gesprochen hat. In der Wüste hat er nicht mit ihm gesprochen. Es ist manchmal so und da müssen wir aushalten. Das ist schwer, das halten viele Menschen nicht aus. Wir wollen ja diesen Zigarettenautomat benutzen, den Schokoladenautomat. Da werft man oben einen Euro rein und zieht unten, ist die Schokolade da. Das ist doch unser Leben, so wollen wir es doch haben. Aber bei Gott ist es anders. Das Thema heißt Geduld. Ich habe ja so viel Geduld. Aber ich will es gleich haben! Okay? Das ist doch unsere heutige Sache. Und wenn wir das überlegen, was Mose dort durchgemacht hat, dann musste ihm eigentlich klar sein, dass das noch nicht die Endstation, sondern vielmehr ein Training und eine Vorbereitung auf die entscheidendste Aufgabe in seinem Lebenslauf, die dann später noch kommt. Und er steht kurz vor der Berufung als Menschenhirte. Hunderttausende soll er durch die Wüste führen. Und der nächste Schritt, den er braucht, ist eine neue Gottesbegegnung. Und jetzt kommt ganz Wichtiges. Zuerst braucht er die Offenbarung, dass der Gott, der ihm für die Zukunft nahestehen verspricht, soll in Vergangenheit bei ihm gewesen sein und über sein Leben gewacht haben. Das ist genau das, was der Bibelvers aus dem Psalm 103 sagt. Also nochmal, er soll in Zukunft schon wissen, dass das, was in Gegenwart und Vergangenheit passiert ist, für ihn in Zukunft auch funktioniert. Und das ist die Schwierigkeit, die wir Menschen eben auch begreifen müssen, dass Gott da ist und jeden von uns zieht und mit jedem einen Plan hat, vor Grundlegung der Welt einen Plan festgelegt hat. Stimmt's? Ja, stimmt. So, jetzt sind wir endlich so weit, dass wir diese Bibelstelle hören können. Conny liest uns erstmal aus dem 2. Mose und sie liest uns aus der, ja, dazu sage ich noch nichts.
Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes
in Horeb. Was haben wir eben gelesen? Das ist die 57-84er Version. Lies doch bitte mal die 2017er Version. Wir bleiben bewusst bei Luther. Wir sehen, dass Korrekturen wichtig sind, die einfach für das bessere Verständnis dann auch sind. Das Luthertext 2017.
Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb.
Aha, erst war Steppe, jetzt ist Wüste. Steppe kann ich noch leben, da gibt es noch Gras. Okay? Aber da geht es gleich weiter. Ja. Aber ich wollte einfach die ersten Verse schon. Wenn ich heute die alte Version von Luther gelesen hätte, hätte ich das nicht verstanden. Ich bin ja bei Wüste und die kommt da nicht vor, da kommt Steppe vor. Und in der neuen Version 2017 ist die Wüste da. Und jetzt liest die Conny von 2 bis 14 euch vor.
Das war die alte Version von 17, oder?
Die neue ist die 17.
Ich lese jetzt weiter in der 2017.
Ja.
Bis darunter, ne?
Ja, Petze.
Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu. Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt.
Ich werde sein. Darüber muss man nachdenken. Mose ahnte nicht, zu welcher Mammutaufgabe er sich in der vorliegenden Herausforderung gedrängt fühlt. Denn Gott hat ihm ja ganz klare Anweisungen gegeben und was sich da entpuppen würde. Er hörte noch weitere Anweisungen von Gott, aber das Entscheidende, das Mose wissen musste, ist hier ausgesprochen. Gott verpflichtet sich. Er sagt nämlich, ich werde mit dir sein. Das sagt er zu jedem Einzelnen auch von euch. Wenn euch etwas gibt. Erstmal in der Wüste schon, aber wenn er euch eine Anweisung gibt, so wie Mose, ihr habt die ganz präzise gehört, was Gott zu ihm gesagt hat. Er hat sicher die Hälfte nur verstanden, weil er ja gar nicht weiß. Gell? Wenn du von München jemand den Weg nach Hamburg beschreibst, der nur bis Fulda will, der hört ab Fulda nicht mehr zu. Gell? Aber Mose hat sicher genau begriffen, was Gott ihm gesagt hat. Aber er konnte das natürlich nicht in Bilder bringen, weil er diese Gesamtsituation nicht gesehen hat. Ich werde mit dir sein, heißt es in Vers 12. Und er offenbart sich mit seinem Namen, der sein Wesen ist. Ich werde sein, der ich sein werde. Vers 14. Ich sein werde, das ist Zukunft. Er wird immer da sein. Und das ist genau das, was wichtig für uns. Mit diesem Versprechen, ich werde mit dir sein, sagte Gott zugleich, ich war schon immer bei dir. Ich bin jetzt bei dir und werde auch immer in Zukunft bei dir sein. Seine Frage, die Mose dann stellt, ist genau die, die ich vorhin schon zitiert habe. Wer bin ich? Ich doch nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wie komme ich dazu? Such doch jemand anders. Versteht ihr? Das ist genau das, was in der Frage ist, wer bin ich? Vers 11. Und im Sinn von, als wer bin ich geboren? Was hat meine Biografie aus mir gemacht? Wer bin ich heute und wer bin ich für Gott und in seinen Augen? Das sind doch die Fragen, die Mose hier mit diesem Wer bin ich in den Raum wirft. Konnte Mose das Ich bin mit dir im Rückblick auf seine Biografie erkennen? Und das ist auch das, wovon ich vorhin schon bei mir gesprochen habe. Als ich in 88 meine Steuerkanzlei verkaufte, war mir nicht klar, was bis 2008 und bis heute passieren würde. Aber heute sehe ich, was Gott getan hat, was er schon von 1988 bis 2000, wo ich mein Leben übergeben habe, ich aber immer schon Christ, aber eben kein wiedergeborener Christ, was Gott da für mich getan hat, schon in der Zeit davor, weil er wusste, den brauche ich noch. Also hat er mich beschützt und behütet und geführt und geleitet, sicherlich auf Irrwegen, wo ich gedacht habe, wo geht das hin? Es gab in Spanien, ich hatte einen Koffer voller Adressen, ich wollte was tun, ich bin kein Aussteiger, ich habe mich da nicht mit der Haschschweife hingesetzt, habe noch nie so ein Zeug benutzt, werde es auch nicht tun, sondern habe einfach geschaut, was kann ich machen. Und insofern habe alle Türen, die ich öffnen wollte, waren alle zu oder gingen zu. Ich hatte keine Chance und ich musste am Ende dieses Angebot annehmen, wo ich wirklich fast 2 Jahre lang ganz allein gelebt hatte. Und da habe ich aber auch immer überlegt, wo führt das hin? Aber ich war zufrieden da.
Ich habe 500 D-Mark im Monat bekommen. Das war in Spanien Vermögen damals. Das war noch vor der Euro-Zeit. Damit konnte ich alles machen. Ich hatte ein Auto, ich hatte zu essen und hatte sowieso Wohnen und alles umsonst. Und sonst war ja keiner da. Das Dorf hatte 250 Einwohner, da kam kein Mensch rauf. Ich habe kein ausländisches Kennzeichen in der ganzen Zeit gesehen. Ich war ganz alleine und keiner hat auch nur ein Wort außer Spanisch gesprochen. So, jetzt aber wieder zu Mose. Nur den Vergleich, der passt nämlich auch wunderschön. Im Rückblick musste er das erkennen. Und wenn wir jetzt mal sehen, schließlich hätte er bei der Geburt eigentlich sterben sollen. Okay?
Ja.
Der Pharao hat die Kinder getötet. Das schwimmende Körbchen hätte eigentlich auch bei den Krokodilen enden können. Nilkrokodile gibt es auch heute noch. Mose hätte eigentlich zu einem anonymen Findelkind werden können, ohne Kenntnis seiner Herkunftsfamilie, Muttersprache oder Wissen um Gott und seine Väter. Aber Gott setzt diesem eigentlich ein großes Aber noch hinterher. Er setzt es nach oder entgegen. Anstelle von Entwurzelung ist Mose in beiden Kulturen, Sprachen und Sitten heimisch, versteht Ägypter und Hebräer. Für jeden Abschnitt in Moses Leben gilt die Zusage von Gott, ich bin mit dir, schon damals, von der Geburt an, wo er wirklich von seiner Mutter in diesem Körbchen ausgesetzt wurde. Auf Moses Frage, wer bin ich, ist Gottes Antwort doch ganz klar. Du bist einer, der nicht allein unterwegs ist. Dein Leben ist nicht die Aneinanderreihung von unglücklichen Gefahren und glücklichen Zufällen. Und wenn es von außen so aussehen mag, sondern über deinem Leben steht die ewige Wahrheit, ich bin mit dir. Können wir das auch sagen?
Amen.
So ist es. Und das sollten wir sagen. Und jetzt kommen wir zu der ewigen Wahrheit. Womöglich realisiert Mose erst jetzt, als Gott sich ihm mit dieser Beschreibung seines Wesens vorstellt, dass der Gott, der da sein wird, zugleich der Gott ist, der schon immer da war. Und manchmal, sagte ich schon, ist es auch erst im Rückblick zu erkennen und dann erkennen wir die aktuelle Situation, wie ich das ja schon aus meinem Leben beschrieben habe. Heute sehe ich das ganz klar und heute weiß ich aber auch, dass es mich einiges gekostet hat, meine Komfortzone freiwillig zu verlassen. Ich habe meine Praxis freiwillig verkauft und habe damit heute das Leben eigentlich damals grundgelegt, was ich heute habe. Mose, der Name heißt ja auch Mosche. Mosche ist der Herausziehende, der Herausgezogene. Das heißt, Gott hat ihn herausgezogen, er hat ihn errettet. Das ist mit unserer Errettung gleichzusetzen. Er hat ihn wirklich, obwohl er ja Hebräer war und schon eine Verbindung zu Gott hatte, denke ich mal, hat er ihn nochmal herausgezogen. Und er war zwar eine menschliche Hand, die das Körbchen in den Nil gehoben hatte, aber in Wirklichkeit war ich es, der Gott und ich bin da, heißt. Das Körbchen ist schon von Gott vorgesehen worden und das muss ihm auch später klar geworden. Ich war schon damals da und habe dich gesehen. Ich habe dich auch heute wieder herausziehen und retten können, egal wie die Situation aussieht. Das können wir ganz genau für uns in Anspruch nehmen. Jede Situation. Und wenn ich an unsere Gemeinde denke, an unsere Aufgaben, mit unserem Erfolg hier sind auch die Wüstenzeiten und die Herausforderungen gestiegen. Und der Teufel hat großes Interesse, was positiv vorangeht, auch ganz fein zu zerstören, damit wir nicht weiterkommen auf dem Weg. Und da müssen wir immer sagen, wir haben es vorher geschafft, wir schaffen es heute und wir werden es auch zukünftig schaffen. So ist es. Das gibt uns dieses Beispiel. Wir können also jetzt, wenn wir sagen, dass Mose, der herausgezogen ist, sind wir auch herausgezogen und wir können unseren Namen dort eintragen. Und die vergangenen Erlebnisse sind dazu da, dass wir genau diese Lektion in der Schule des Vertrauens lernen. Wenn Gott einmal geholfen hat, dann kann er es wieder tun. Und leider sind wir in dieser Hinsicht nicht sonderlich lernfähig, sondern wir beginnen gerne wieder aufs Neue zu zittern, wenn die nächste Wüste kommt, Erschütterung, Angst und Überforderung anklopft. Dann sind wir erstmal schockiert, wie der Hase vor der Schlange.
und sagen, oh wei, was wird das? Und dann müssen wir uns erinnern, hey, Gott hat das doch schon immer gerettet. Komm, laden wir ihn doch ein, fragen wir ihn mal. Ich habe letztens auch einen Artikel darüber gelesen, über Josua. Josua hat nicht gefragt in einer Situation, er hat es einfach gemacht, aber er hat nicht gefragt, das ist schiefgegangen. Hätte er Gott fragen sollen, wäre es vielleicht grad gegangen. Ich kann mich auch an solche Situationen erinnern, wo ich nicht gefragt habe. Das passiert nicht. Du kannst ohne Jesus nichts tun. Hütte, gell? Sind wir wieder dabei. Der geht aufs Wasser und Jesus steht hin und sagt, ja, ohne mich geht das nicht. Gell? Kriegt er nasse Füße. Und dann hinterher sagt, begreift er das. Wenn wir in einer solchen Situation, wo wir zittern und Erschütterung erleben und Angst und Überforderung auch über uns kommt, in solchen Momenten gilt es, unserer Seele zu sagen, das ist ja die Seele, wo unsere Gefühle sitzen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er kann es wieder tun, er rettet nicht einmal, um dich ein nächstes Mal in den Stich zu lassen. Ist es so?
Ja.
Mach doch nicht einen Schritt und sag, nee, jetzt will ich nicht mehr. Die Welt ist so. Die Welt verliert manchmal den Faden und bestraft Leute, die auf der Gewinnerspur sind. Aber Gott doch nicht. Gott ist ein gnädiger Gott, der uns, Philipper 4,19 haben wir vorhin gesagt, alles geben wird. Alles, 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 alles. Jetzt kommen wir zu dem Wort. Vielmehr wartet Gott bereits hinter der Wüste. Deshalb ist die Übersetzung so wichtig. Er wartet hinter der Wüste. Mose ist 40 Jahre mit den Schafen in der Wüste gewesen, in der psychischen Wüste. Er hat natürlich da grünes Gras gehabt, aber er brauchte eine neue Begegnung mit Gott und die konnte er nur hinter der Wüste finden. Also er muss die Wüste hinter sich lassen. Ist doch so. Er musste raus aus der Wüste. Also hat Gott gesagt, okay, ich zeig dir was und komm mal raus, dann wirst du den brennenden Dornbusch erleben. Und hinter jeder Wüste gibt es ein Dahinter, auch in unserem Leben. Wörtlich heißt es, wenn wir die Übersetzung nehmen, wörtlich heißt es, dass Mose die Schafe hinter die Wüste trieb. Denkt dran, wenn ihr andere Übersetzungen lest. Und dann trieb er sie zum Berg Gottes und er sah den brennenden Dornbusch. Daher ist die eigentliche Frage an uns, wie wir hinter die Wüste gelangen. Wir müssen da erstmal raus aus dem finstern Tal. Gell? Psalm 23 ist ja auch dabei. Wir können natürlich jetzt sagen, wir nehmen einen inneren Prozess und suchen uns eine Abkürzung draus. Und da wir ja eigentlich, jeder Mensch ist Meister im Verdrängen und im Zurücksetzen und dann hätten wir die Sache ja vielleicht ganz kalt gelöst. Aber es gibt einfach Dinge, durch die müssen wir durch. Und es wäre wünschenswert, wir könnten umdrehen und eine Umleitung wählen. Wer hat das auch mal schon jemand vorgeschlagen? Der Teufel hat zu Jesus gesagt, wenn du niederfällst, mich anbetest, dann sparst du dir Golgatha. Ich mach mal die Kurzfassung. Dann brauchst du da nicht zu sterben, dann hast du ja sowieso das Reich. Und der Teufel hat gesagt, wahrlich, wahrlich, schleich dich. Okay? Das ist auch, das Dahinter muss man sehen und das Dahinter ist nur von Gott sichtbar zu machen. Und wir müssen dahin, wir dürfen nicht auf den falschen Weg gehen und wir müssen möglich den Weg finden, der dahinter führt und der die beschriebene Offenbarung und die Verheißung für die Zukunft uns gibt. Und dann müssen wir sagen, ich bin da in der Vergangenheit, ich bin in der Gegenwart und ich halte euch auch in der Zukunft die Treue. Und das ist eine Disziplin des Erinnerns. Vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Das ist eine Mahnung. Der Psalm 103 ist die Mahnung. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das heißt, hier sind wir gezwungen, wirklich uns durch Disziplin an diese Aussage zu erinnern. Und das ist eine Entscheidung und ein Willensakt. Das Staunen darüber, wie Gott in unserem Leben bereits eingegriffen hat und wie er uns manchmal, ich sage wörtlich, aus dem Wasser gezogen hat, das natürlich auch bildlich durch die Taufe, und uns gerettet hat, führt zu einer Vergegenwärtigung, stärkt unseren Glauben, verändert letztlich unsere Gegenwart. Wir sind andere Menschen, wenn wir in dieser Zuversicht leben, als wenn wir angsterfüllt herumschleichen mit irgendwelchen Dingen, die wir mit uns schleppen müssen. ist dieser Rucksack, den wir dann mit haben, sollen wir ablegen. Wenn wir uns im Glauben auf die bereits erfahrene Treue Gottes stellen und in unserem Vertrauen in Form von ich glaube, dass du es wieder tun kannst, verhalten, sind wir bereits mit einem Fuß hinter der Wüste und auf dem Weg zu dem, der bereits darauf wartet, sich wieder neu an uns zu wenden und sagen, ich bin da. Das ist nach der Wüste, wenn wir aus der Wüste herauskommen, wird Gott uns eine neue Offenbarung geben. Diese wunderbare Botschaft beende ich mit einem Amen. Und ich denke, darüber könnt ihr viel nachdenken. Und wenn Fragen sind, bitte gerne an mich weitergeben. Mose, Jesus und Peter Kaiser, ich glaube, die Reihenfolge, ich bin natürlich ganz klein in der Ecke, das würde ich mich da nicht erhöhen, aber die beiden haben es uns bewiesen. Und ich habe in meinem Leben immer gesagt, okay, ich will Veränderung, ich mag Veränderung. Und Gott hat durch einen Propheten mir sagen lassen, du bist der Mann für Veränderung, Herausforderung und Wunder. Und danach lebe ich seit 24 Jahren, seitdem ich mein Leben Jesus gegeben habe. Weil ich weiß, hinter der Wüste, da ist das Licht und da ist Gott. Und da ist der brennende Dornbusch, aus dem er zu mir spricht. Amen.
Amen.
Ich segne unsere Zuhörer auf Trema und im Internet. Und ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn wir wieder hier Gottesdienst haben. Am Samstag haben wir Essen am Samstag. Und da freue ich mich natürlich auf, dass da viele Leute wieder das Wort Gottes hören werden. Eine gesegnete Zeit. Adieu.